HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Akute Einsturzgefahr. Betreten bis auf Weiteres verboten.
Die Standfestigkeit des Gebäudes ist aktuell nicht sichergestellt.
Das ist ein Schock und es betrifft nicht nur Teile unseres Gebäudes, sondern es betrifft alle unsere Gebäude.
Einige der Schulen sind total am Verrotten.
Wir haben das Problem, wir müssen neue Schulen bauen und unsere alten Schulen dauernd nachbessern.
Es gibt Schimmel, die Decken fallen runter, die Heizungen funktionieren nicht richtig, marode, kaputt und einfach nicht mehr zumutbar.
Meine alte Schule haben sie abgerissen.
Im letzten Schuljahr haben 100 Stellen bereits gefehlt in den Grundschulen und das wird im nächsten Schuljahr nicht weniger.
Ich kenne Schulen, die haben irgendwie seit einem halben Jahr nur jede zweite Woche Matheunterricht. Also, das sind Zustände, die sind untragbar.
Nein, danke, nie mehr Schule.
Es gibt keine Festlegung darauf, dass man dauerhaft irgendeinen Betrag investieren möchte und wo der Weg hingeht.
Das ganze System müsste eigentlich dringend grundsätzlich reformiert werden.
Man wird keinen Schüler nach Hause schicken. Im Zweifelsfall müssen die dann noch in irgendeine Klasse rein. Aber es brennt, das Problem.
Glück gehabt. Den Schülern in Neukirchen in Nordhessen ist ihre Schule nicht auf den Kopf gefallen. Handwerker entdeckten verdächtige Risse und die Ferien wurden vorgezogen. Fragt sich nur, was mit all den anderen maroden Schulen im Land ist. Wie viele unentdeckte Risse hat unser Bildungssystem im Gebälk? Und wo kommen all die Kinder unter, die jetzt neu in die Schulen drängen? Wieso gibt es eigentlich zu wenig Platz, zu wenige Lehrer und das alles in verrotteten Gebäuden? Schließlich fallen neue Schüler ja nicht vom Himmel. Vor ihrer Einschulung wären mal mindestens 5 Jahre Zeit zum Planen gewesen. Was allerdings dann irgendwann doch zu Boden stürzt, sind die Schulgebäude selbst. Aber auch die brauchen Zeit zum Altern. Zeit, die wir offenbar einfach verstreichen ließen. Weil Bildung ja was ist? Unsere wichtigste Ressource, unser wohlfeilstes Lippenbekenntnis, unser bestes Sparbrötchen, offenbar jedenfalls etwas, was man auf morgen verschieben kann. Einstürzende Schulbauten, was die Bildung wert ist, der Tag in HR2 Kultur. In dieser Woche, schon angedeutet, wurden in Neukirchen im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis gleich 2 Schulen geschlossen. Einsturzgefahr. Glück gehabt, wie gesagt. Die Gemeinde hatte Handwerker mit der energetischen Sanierung der Schule beauftragt und die haben vor dem Ferienbeginn ihre künftige Baustelle inspiziert. Dabei ist ihnen etwas aufgefallen, was allen anderen, die dort täglich aus- und eingehen, offenbar entgangen war. Aus Neukirchen, Jens Wellhöhner.
Gespenstische Stille. An der Steinwaldschule in Neukirchen hört man heute nur die Vögel zwitschern. Der Schulhof ist verwaist. An der benachbarten Grundschule ist auch nichts los. Der Ausnahmezustand. Schülerin Roda Kalms ist noch jetzt ganz aufgeregt.
Total krass, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Also uns wurde gesagt, wir müssen um 1 Uhr das Gebäude verlassen haben. Und dann sind immer so ein paar Informationen langsam durchgesickert. Und dann auch in unserer Klassengruppe war das dann so, oha, was ist los? Und bei der Vormittagsveranstaltung hier zu sitzen und zu wissen, diese Schule könnte einstürzen, ist halt wahnsinnig krass, diese Vorstellung, ja.
Roda Kalms Mutter ist da deutlich gelassener. Sie ist die Vorsitzende im Elternbeirat.
Also ganz ehrlich gesagt, ich war erst mal ganz erleichtert, dass man so umsichtig reagiert hat und sofort gehandelt hat.
Bei Sanierungsarbeiten hatten Handwerker Risse entdeckt. Ein Statiker hat nun entschieden, die gesamte Grundschule und Teile der Gesamtschule könnten vielleicht einstürzen. Deshalb erstmal Zwangspause. Mutter Andrea Kalms betrifft das gleich dreifach. Ihre 2 Großen gehen auf die Gesamtschule, ihr Jüngster auf die Grundschule. Für den Kleinen hat sie ganz schnell für Betreuung gesorgt.
Heute Morgen haben das die beiden großen Geschwister übernommen und jetzt ist er bei seiner Oma.
Andere Eltern hat es härter getroffen. Sie müssen jetzt einen Fahrdienst für ihre Sprösslinge organisieren. Im Nachbarort Seigershausen werden jetzt Grundschüler aus Neukirchen betreut, deren Eltern arbeiten müssen.
Der Parkplatz würde gehen, ja, aber das würde ich nicht machen wollen.
Grundschulleiter Michael Hübner und sein Kollege von der Gesamtschule beim Krisengespräch. Sie müssen jetzt schnell für Unterrichtsersatz sorgen.
Und wie es in der nächsten Woche weitergeht, wird im Moment geplant. Wir denken an einen Wandertag und an eine gute Abschlussfeier am Freitag nächster Woche.
Auch an der benachbarten Gesamtschule sind die meisten Klassenräume jetzt gesperrt. Wahrscheinlich wird der Unterricht nach den Sommerferien in Pavillons fortgesetzt. Es gibt immer einen Weg. Da sind sich die Schuldirektoren sicher.
Und wenn es der Weg in den Container ist. Tobias Wulff, Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochschule für Technik in Stuttgart und mit seinem Architekturbüro der Gewinner der Ausschreibung zum Beispiel für die Sanierung und den Neubau der Hessenwaldschule in Gräfenhausen. Und für die Ausführung gab es dann auch gleich noch einen Preis für Backsteinarchitektur. Hallo, Herr Wulff.
Hallo.
Das Bundesland Berlin hat gerade lautstark beklagt, dass es zu wenig versierte Schulbauer gäbe, also solche wie Sie, zu wenig Architekten, die sich mit der Sanierung und dem Neubau von Schulen auskennen. Wenn ich an die Schulbauten denke, die ich so kenne, dann denke ich mir, was muss man dazu schon können? An meinem inneren Auge ziehen jetzt gerade so schmucklose, kubische Zweckbauten vorüber. Helfen Sie uns, was ist denn das Besondere am Schulbau?
Ja, man muss einfach mal über das Thema richtig nachdenken. Dann wird einem bald klar, dass eigentlich kaum eine Zeit im Leben eines Menschen gibt, wo er mehr durch Bauten geprägt wird als in der Schulzeit. Das ist die Zeit, wo man zuerst mal von zu Hause weg ist und wo man sich dann erstmal neu orientieren muss. Und dann nimmt man diese Räume ganz besonders wahr. Und was passiert da in der Schulzeit? Eigentlich entsteht dort unsere Zukunft. Es entsteht... Es wird dort gelehrt, wie wir zukünftig Gesellschaft leben wollen. Und das ist eigentlich alles andere. Also der Schulbau ist dann alles andere als ein Zweckbau. Er ist dann im Grunde ist ein Kulturbau. Und so muss man das auch sehen. Es gibt genügend Architekten, die es eigentlich könnten. Aber man muss sich natürlich auch mit der Pädagogik beschäftigen und muss dann versuchen, eben diese Pädagogik baulich umzusetzen.
Es gibt einen Spruch, der sagt, ich weiß nicht, ob das ein Architektenspruch ist, ich habe den nur gelesen, das Schulgebäude ist der dritte Lehrer. Also erst die Eltern, dann die Lehrer und das Schulhaus dann als dritter Lehrer. Das wären die, die Lernen hoffentlich ermöglichen. Was ist die Rolle des Schulgebäudes dabei?
Ja, also ich weiß nicht, ob der von Architekten ist, der Spruch, aber ich kenne ihn auch und ich finde ihn eigentlich auch ganz gut. Die Räume müssen bewusst gestaltet werden. Wenn man Schulräume oder wenn die Gemeinden, die ja die Schulen bauen, das als lästige Pflicht ansehen und als finanzielle Belastung, dann ist das eigentlich schon mal der falsche Weg, sondern man muss sich tatsächlich mit der gleichen Hingabe dieser Bauaufgabe widmen, wie andere Kulturbauten eben auch oder Repräsentationsbauten, wo man eher gewillt ist, da ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geld reinzustecken. Mhm. Und ich denke, im Schulbau gibt es da noch eine Menge zu tun, auch im Bewusstsein.
Ich habe jetzt Bilder von der von Ihnen neu gebauten Hessenwaldschule in Weiterstadt gesehen. Da gibt es eine sehr, sehr große Aula. Sie haben mir erzählt, oder ich habe es auch gelesen, es gibt auch noch weitere Gemeinschaftsräume für die Jahrgangsklassen in der Hessenwaldschule, jeweils eigene Lernhäuser. Was sind Lernhäuser?
Ja, also wir beschäftigen uns schon länger mit diesem Thema, haben auch in anderen Städten schon Schulen nach diesem Prinzip des Lernhauses gebaut. Im Grunde genommen geht es darum, dass man auf kleinere Einheiten erstmal wieder zurückgeht. So ein Lernhaus ist im Grunde das gleiche wie eine relativ große Wohnung, wo eine Gruppe von mehreren Klassen zusammenkommt und sozusagen erstmal wie eine Dorfschule ganz früher unter sich ist. Das ist übersichtlich, da kann man zusammenkommen, da gibt es auch Unterricht außerhalb der Klassenräume, es sind keine Flure, sondern es gibt Flächen, die genutzt werden können und das bedeutet natürlich auch, dass man baulich, vor allen Dingen auch in Bezug auf den Brandschutz, da die richtige Antwort darauf finden muss.
Also es sind nicht diese langen Flure und rechts und links dann immer diese Klassenzimmer und das in jedem Stockwerk?
Nein, es gibt im Grunde genommen eine Gemeinschaftsfläche in der Mitte und die Klassenräume gruppieren sich drumherum. Und alle Flächen sind gut nutzbar und auch gut belichtet, im Idealfall.
Und da kann man dann andere Lernkonzepte, Lehrkonzepte ausprobieren, da kann man Gruppenarbeit machen, da kann man sich zu Arbeitsgruppen treffen. Das kann ich alles gut verstehen. Das hat auch der Direktor bei der Einweihung der Hessenwaldschule gesagt, dass sozusagen die Architektur jetzt die Schule unterstützt. Aber wir haben ganz viele Altbauten. Die beiden, die da jetzt gesperrt worden sind wegen Einsturzgefahr, die sind 60er, 70er Jahre in Nordhessen. Diese Flurschulen, was machen Sie mit denen? Würde man die am besten abreißen?
Das ist in der Tat ein Problem. Es gibt natürlich sehr schöne Schulbauten, wenn man einfach mal 100 Jahre oder noch länger zurückdenkt. Die würde man sicherlich nicht abreißen, allein schon wegen der Bausubstanz. Aber Sie stellen natürlich schon ein Problem dar, wenn man neue pädagogische Konzepte dort räumlich umsetzen will, weil einfach die Flexibilität, die man dafür braucht, nicht gegeben ist, weil die Raumstrukturen nicht stimmen, die Statik lässt sich nicht anpassen. Insofern ist das ziemlich schwierig und das betrifft auch die Schulbauten beispielsweise der 70er Jahre, die zwar großflächiger sind, die aber auch was die Flexibilität angeht, keine ideale Voraussetzung bieten für einen zeitgemäßigen Schulbau. Insofern
würden Sie sich freuen, wenn noch mehr baufällig wären, dass man sie abreißen muss?
Naja, ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne sagt, alles wird gleich abgerissen. Aber in manchen Fällen ist es vielleicht die beste Antwort.
Tobias Wulff, Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochschule für Technik in Stuttgart und einer der gefragten Schulbauer. Recht herzlichen Dank. Einstürzende Schulbauten, was die Bildung wert ist. Der Tag in HR2 Kultur.
Denn jetzt kommt das Leben in die Schule. Alle sind völlig entsetzt. Es ist ja kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin. Die Schulen sehen ja furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert. Geräte von Sponsoren angeschafft. Wollen die ein Logo aufkleben, wollen die ein Banner aufhängen, sind ja Sponsoren. Kommen die Pädagogen und sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung in der Schule, das können wir nicht verantworten. Da werden die Kinder in der Schule durch Werbung manipuliert. Ja, ist die Schule jetzt ein werbefreier Raum? Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen heutzutage, oder? Kriegt da einer was für? Und das müsste man doch kreativ umsetzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer. Und zwar gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, ist gerade gut genug für die Ausbildung unserer Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann.
Volker Pispers mit dem Schulkabarett. Als wir den Titel der heutigen Sendung entwickelt haben, war uns zwar klar, dass diese Schlagzeile auf der Hand liegt, einstürzende Schulbauten, nicht aber, dass sie schon von der Lehrergewerkschaft GEW benutzt worden war zum gleichen Thema. Das haben wir erst von unserer Kollegin Heidi Radwilas gehört, die uns jetzt zusammenfasst, wie es um die maroden Schulen und die Bildung in Hessen bestellt ist.
Maike Wiedwald von der GEW Hessen jedenfalls zog bereits vor einem Jahr als Fazit der Situation an hessischen Schulen das
Löcher in Böden, Löcher in den Wänden, bröckelnder Putz und vieles mehr den Alltag bestimmen und dass die Situation im baulichen Bereich der Schulen wirklich schlecht ist, teilweise unzumutbar, sowohl für die Schüler und Schülerinnen als auch für die Beschäftigten, die in den Schulen arbeiten.
Die Verantwortung für die Misere sah sie hier.
Das muss man ganz klar sagen, ist Auswirkung der Spar- und Kürzungspolitik auf vielen Bereichen, sicherlich nicht nur des Landes, sondern auch der Kommunen, die ja zum allergrößten Teil oder die Kreiseträger der Schulen auch sind und auch für den baulichen Erhalt zuständig.
Richtig, die Kommunen sind zuständig. Aber vielen fehlt angesichts der Fülle ihrer Aufgaben das Geld. Und das weiß auch die Politik. Bund und Land haben deshalb Geld locker gemacht, unter anderem in den sogenannten kommunalen Investitionsprogrammen KIP 1 und 2. Das Geld aus dem KIP 2 soll ausschließlich in die Sanierung von Schulen fließen. Die Rahmendaten des Programms? Gesamtumfang 560 Millionen Euro, vom Bund kommen dabei 440 Millionen Euro, vom Land Hessen rund 120 Millionen Euro. Die Kommunen können die Hilfen beantragen, um zum Beispiel neue Turnhallen zu bauen, die Schultoiletten zu erneuern oder das Schuldach auszubessern. Die Opposition im Hessischen Landtag, unter anderem die SPD und die Linke, sind unzufrieden mit dem Programm. 560 Millionen für alle hessischen Schulen? Viel zu wenig, meinen sie. Allein in Frankfurt gäbe es einen Investitionsstau von rund 1 Milliarde Euro, sagte Jan Schalauske von der Linken schon vergangenes Jahr im Landtag.
Um den Investitionsstau zu beseitigen, reicht es bei weitem nicht aus, alle paar Jahre Sonderinvestitionsprogramme anzustoßen, um das Einstürzen von Schulgebäuden zu verhindern. Wie man es dreht und wendet, das kommunale Investitionsprogramm 2 ist leider nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das sieht man bei der GEW genauso. Außerdem bemängelt die Gewerkschaft, dass die Sanierung zu langsam vorangehe. Hessens Finanzminister Schäfer lobt dagegen die finanziellen Anstrengungen von Bund und Land. Und Schäfer sagte vor wenigen Tagen, für die Verzögerungen bei den Sanierungen kann die Politik nichts.
Im Moment scheitert es in aller Regel nicht am Geld,
sondern es scheitert an der Kapazität der Bauwirtschaft, zu vertretbaren Preisen die Sanierungsleistungen erbringen zu können.
Neben den tatsächlichen Baustellen, wenn sie denn dann mal kommen, gibt es an hessischen Schulen aber noch eine Vielzahl, sagen wir, virtueller Baustellen. Folgt man der Opposition, wirkt das gesamte Schulsystem quasi wie eine einzige, nicht enden wollende Großbaustelle. Und das meint nicht nur, um das Wort virtuell nochmal aufzugreifen, dass es vielen hessischen Schulen an schnellem Internet fehlt, dass sie keine oder zu wenig Internetarbeitsplätze haben und dass die Lehrer nicht gelernt haben, wie sie die Kinder für die digitale Welt ausbilden und vorbereiten sollen. Das größte Problem ist nach wie vor die allgemeine Überlastung der Lehrkräfte. Christoph Degen von der SPD hat am Beispiel einer Grundschule kürzlich im Landtag vorgetragen, mit welchen Kindern und Situationen es die Lehrer zu tun haben.
Eine Grundschule hat uns hier geschrieben, soziale Probleme, häusliche Vernachlässigungen, Konflikte, die nicht selten körperlich ausgetragen werden, Aufmerksamkeitsstörungen, Lernschwierigkeiten, hohe Anzahl an Kindern mit Anpassungsschwierigkeiten, geringen Deutschkenntnissen, Zusammenarbeit mit Elterntherapeuten, Gespräche mit Logopäden, Ergotherapeuten, Kinderärzten, Psychologen, Psychiatern. Die Liste lässt sich weiter fortsetzen, meine Damen und Herren. Allein das ist ein Ausdruck der gestiegenen Anforderungen an unsere Lehrkräfte, worauf keine Lösungen oder Unterrichtsversorgungen aus den 80er Jahren Rechnung tragen können. Man muss hier auch eine Lehrerversorgung, eine Zuweisung auf der Höhe der Zeit gestalten.
Dazu kommen die sogenannte Inklusion, dass also behinderte und nicht behinderte Kinder möglichst gemeinsam lernen sollen, die Integration geflüchteter Kinder, die teils traumatisiert sind, und der Nachwuchsmangel bei den Lehrkräften. Die Folge: überlastete, ausgebrannte Lehrer. Die Probleme sind erkannt, sagt die schwarz-grüne Landesregierung. An Lösungen werde längst gearbeitet. Hessen habe zum Beispiel eine 105-prozentige Lehrerversorgung, heißt es von der Regierung. Man habe in den vergangenen Jahren tausende neue Lehrerstellen geschaffen und bringe zusätzlich zu den Lehrern 700 Sozialpädagogen an die Schulen, um die Lehrkräfte zu entlasten. Hessens Kultusminister Lorz sagte kürzlich im Hessischen Landtag:
Niemals zuvor war mehr Dynamik in den Bildungsinvestitionen. Deswegen sind wir auch mittlerweile vom letzten Platz kommend bei den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung der Flächenländer angekommen. Das ist der Weg, den wir konsequent die letzten Jahre beschritten haben. Und das ist der Weg, den wir auch weitergehen wollen, weil wir natürlich uns nicht einbilden, dass die Herausforderungen damit alle gelöst wären. Aber wir zeigen wenigstens, wie es geht.
Die Opposition, das sei nochmal erwähnt, sieht das ganz anders.
Heidi Radwilas aus Wiesbaden. Die Bildung ist eine Baustelle in Hessen, schon immer, zumindest solange ich zurückdenken kann, und das ist schon eine ganze Weile. Durch den Sanierungsstau ist sie es jetzt tatsächlich im Sinne von Bauhandwerk. Was die Ausbildung und den Mangel an Lehrkräften angeht, ist sie es gefühlt zumindest schon immer gewesen. Professor Andreas Schleicher, Leiter des Bereichs Bildung bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Mann, dem wir den PISA-Test verdanken und damit die Vergleichsmöglichkeit von völlig unterschiedlichen Bildungssystemen auf der Welt. Guten Tag nach Paris.
Guten Tag.
Bei den höchsten Pro-Kopf-Investitionen für Bildung in einem bundesdeutschen Flächenstaat, Lehrerausbildung und Schulbau inklusive, sei Hessen inzwischen angekommen, haben wir gerade das Eigenlob des Kultusministers gehört. Nun ist das eine deutsche Binnensicht. Wenn Sie das mal im internationalen Vergleich sehen, wo steht Deutschland dann bei den Ausgaben für die Bildung?
In den unteren Jahrgangsstufen eher so im unteren Mittelfeld, nachher in der Sekundarstufe 2, da sind die Ausgaben relativ gesehen höher. Die Lehrergehälter sind relativ gut in Deutschland, dafür wird dann eben aber an anderen Ecken gespart und also die Unterrichtsdeputate für Lehrkräfte sind relativ hoch. Das heißt, Lehrer haben weniger Zeit, um sich weiter und fortzubilden, mit anderen Kollegen zu arbeiten. Und das merkt man, denn Klassen sind etwas größer als im internationalen Vergleich. Also gerade in den ersten Lebens- und Schuljahren sind die Investitionen in Deutschland insgesamt doch eher im unteren Feld.
Und wir haben gehört, einen eklatanten Lehrermangel. Früher war das mal so, deshalb sind die Gehälter wahrscheinlich auch im Vergleich relativ gut der Lehrer, da haben sich die Bundesländer gegenseitig die Lehrer abgekauft. Die einen haben sie ausgebildet, die anderen haben besser gezahlt und dann kam man von Bayern nach Hessen, von Hessen nach Thüringen und so weiter. Jetzt ist das nicht mehr so, jetzt gibt es da nichts mehr zu kaufen bei den anderen Bundesländern und man kann die Lücken nicht mehr auffüllen. Sie haben bei der neuesten PISA-Studie die Lehrerausbildung in den Fokus genommen. Als Ergebnis las ich zumindest in einer Überschrift zusammengefasst: bitte keine Quereinsteiger. Die aber sind überall in Deutschland zurzeit der Notnagel, der gehandelt wird, wenn der Lehrermangel offensichtlich wird. Warum geht das nicht mit Fachleuten, die nicht explizit Lehrer gelernt haben?
Ja, also zunächst einmal, glaube ich, reicht es nicht, den Lehrerberuf finanziell attraktiver zu gestalten. Wie gesagt, die Lehrergehälter sind relativ gut. Man muss im Grunde bessere Karrieremöglichkeiten schaffen, Entwicklungsmöglichkeiten, das Berufsfeld interessanter gestalten und dafür auch mehr Vielfalt schaffen. Also Quereinsteiger sind durchaus eine Möglichkeit, die viele Länder erfolgreich nutzen. Also insgesamt geht es darum, ein offeneres Berufsfeld zu schaffen, wo es mehr Entwicklungsmöglichkeiten gibt, wo der Job einfach interessanter ist, wo es mehr Querverbindungen gibt. Ich denke, davon hängt die Attraktivität dieses Jobs wirklich ab. Es geht auch, glaube ich, darum, Lehrern mehr Raum und Zeit zu geben, wirklich außerhalb des Klassenzimmers zu arbeiten mit anderen Kollegen an der Entwicklung von neuen Unterrichtskonzepten. Das kommt in Deutschland im Wesentlichen zu kurz. Und dann gewinnt man Leute auch nicht mit mehr Geld alleine.
Das heißt, wir zahlen sie gut, aber wir pressen sie dann aus im Klassenraum sozusagen und geben ihnen keine Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, der Job ist in Deutschland nicht besonders interessant. Also wenn Sie jetzt Lehrer in Finnland sind, na, da gibt es 9 Bewerbungen auf jede Stelle, trotz also mäßiger Gehälter, weil es einfach spannend ist, dort Lehrer zu sein. Oder in den asiatischen Staaten, dort wird im Grunde auch sehr viel mehr dafür getan, im Grunde diesen Beruf attraktiv zu schaffen.
Damit sich mehr Leute auch für das Studium einschreiben und dann tatsächlich die 4 Jahre, denn das ist ja kein schnelles Studium, ist ja kein Bachelor, die Lehrerausbildung glücklicherweise, tatsächlich entscheiden und diese lange Ausbildungszeit auf sich nehmen.
Ja, wie gesagt, man könnte die Erstausbildungszeit auch durchaus verkürzen und dann eben mehr auf Weiterbildung setzen, denn heute verändert sich auch das Umfeld schnell. Also die Anforderungen, mit denen Lehrer heute konfrontiert werden, sind ja völlig andere. Denken Sie an Technologie, an Migration. Im Grunde geht es darum, wie können wir im Grunde den Lehrberuf wirklich mit lebensbegleitenden Lernen im Grunde ausstatten. Also da kann man vielleicht auch die Erstausbildung verkürzen, vielleicht auch auf Quereinsteiger setzen und dann eben deutlich mehr investieren in Weiter- und Fortbildung.
Haben das die anderen Länder, die Sie so im Blick haben, Finnland haben Sie schon genannt, haben die das so gemacht? Denn die haben ja irgendwann auch ihr Bildungssystem umgestellt. Oder Singapur, Vietnam, wenn man ein bisschen weiter wegguckt. Ja. Die sind ja in sehr, sehr schneller Zeit auf ein völlig neues Bildungssystem aufgestiegen.
Absolut. Also nehmen Sie das Beispiel Singapur. Da hat jede Lehrkraft heute 100 Stunden im Jahr für die Weiterentwicklung. Da kann man im Grunde selber auch im Grunde seine Karriere gestalten und auf neue Berufsfelder zugehen. Und das kann man relativ schnell machen. Also da muss ich sagen, da entwickelt sich die Anforderung deutlich schneller als das Angebot. Da kann Deutschland wirklich noch einen Zahn zulegen. Also man muss ja sagen, in den 2000er Jahren hat es in Deutschland schon eine ganz gute Reformdynamik gegeben, aber so in den letzten Jahren ist das im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Und ich glaube, die Anforderungen für den Lehrerberuf, für Schule insgesamt, für das Lernen, die werden noch weiter rasant wachsen. Also da müssen sich Schulsysteme bewegen. Ich glaube, es geht auch darum, die Summe der Investition mag stimmen, aber die Koordination, zum Beispiel haben Sie in Deutschland die Lehrergehälter, bezahlen Sie es über Land, die Schulgebäude werden über die Kommunen bezahlt und dann haben Sie gute Lehrergehälter und die Schulgebäude stürzen zusammen. Also ich denke,
also das ist ja konsequent, wenn wir keine Schulgebäude haben, dass wir dann auch keine Lehrer haben. Die würden wir ja nur gefährden.
Ja, aber ich denke, da geht es im Grunde darum, wie kann man Investitionen sinnvoll koordinieren, sodass im Grunde das Gesamtkonzept stimmt. Und zum Beispiel müssen wir uns unterscheiden. Wir können nicht jetzt, wenn wir nicht mehr Geld ausgeben, dann können wir nicht gleichzeitig Gehälter erhöhen und Klassen kleiner machen und mehr in Fortbildung zu investieren, sondern da muss man Grundsatzentscheidungen treffen, die sich daran orientieren sollten, wie und wo Schüler am besten lernen.
Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würden Sie gerade das föderale System Deutschlands zu Grabe tragen.
Ich denke, es geht um Koordination. Also Föderalismus gibt es auch in anderen erfolgreichen Bildungssystemen. Schauen Sie nach Kanada. Ich denke, es geht dort, was man aber von Kanada zum Beispiel lernen kann, dass es dort einfach sehr gute Koordinationsmechanismen gibt. Da gibt es im Grunde Vielfalt, oder die Niederlande ist ein Bildungssystem, wo im Grunde jede Schule selbstständig ist. Da gibt es im Grunde ein sehr dynamisches Bildungssystem, aber es gibt dort im Grunde das Konzept eines Systems, wo alles im Grunde die verschiedenen Komponenten miteinander harmonieren. Und da, denke ich, muss man in Deutschland noch dran arbeiten.
Man kann von den anderen lernen, sagt Professor Andreas Schleicher, Leiter des Bereichs Bildung bei der OECD in Paris. Recht herzlichen Dank dorthin. Einstürzende Schulbauten, was die Bildung wert ist, der Tag in HR2 Kultur.
Ist es so, ich bin heute Abend hier, ich möchte die gute Atmosphäre nicht trüben und nicht runterziehen, aber es ist tatsächlich so und es ist kein Bühnenblabla oder Fake oder wie auch immer. Bei mir ist Folgendes, ich bin Deutschlehrer. So, ja, es tut mir leid, wie gesagt, ja, sorry. So sieht eine Verkettung von Fehlentscheidungen aus. So sieht halbtags aus. Dafür aber lebenslänglich. So sieht es aus, das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. Gestatten Beamter mit Frustrationshintergrund. Oder um die Tafelkritzeleien meiner 10a zu zitieren. Guten Morgen, Herr Schröder, Sie Korrekturensohn. Wie gesagt, Kinder, wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Korrekturensohn! Das ist genial. Ja, das ist eine Wortneuschöpfung, das ist ein Neologismus, das ist eine verbale Klangfusion, das ist geiler Scheiß. Gesagt, wer von euch hochbegabten Klassenzimmeramöben hat das geschrieben? Meldet sich der Justin und sagt, ich war's. Ne, glaube ich nicht. Ich bin heute Abend hier, ich möchte mich einfach entschuldigen, stellvertretend für alle Deutschlehrer da draußen, es tut uns leid.
Johannes Schröder. Die Stadt Frankfurt ist, allerdings erst nach Eingabe einer Petition von Eltern und Schülern, in einer Schultoilettenkampagne die Sanierung und die Sauberkeit der Klos in ihren Schulen angegangen. Ein insgesamt 5 Millionen Euro teures Konzept aus verschiedenen Reinigungsmodulen, so heißt das da, bis 2021 soll für bessere Hygiene sorgen. Renovieren allein reicht nicht, wenn danach niemand für die Sauberkeit sorgt, dafür umso mehr für täglichen Dreck. Gegen den, auch das ist im Klo-Konzept enthalten, womöglich eher Pädagogik hilft als hinterherputzen. In Kirchhain hat eine Gesamtschule ihren eigenen Weg gefunden, gleiches Problem, die Hygiene in den Toiletten zu gewährleisten. Sie hat eine Klofrau eingestellt. Anna Spieß.
Eine funktionierende Spülung, saubere Toiletten und ausreichend Klopapier. Und das für nur 10 Cent pro Gang zum stillen Örtchen. Für die Schüler der Alfred-Wegener-Gesamtschule in Kirchhain eine lohnende Investition.
Ich finde es gut, dass die Toiletten hier so sauber sind, weil wenn ich manchmal auf die andere Toilette gehe, dann sieht es da auch immer sehr dreckig aus und da ekle ich mich auch manchmal vor. Aber hier, finde ich, kann man ruhig auch mal 10 Cent bezahlen, weil sie auch sehr sauber ist.
Ich finde das gut, zumal die Toiletten auch sauber sind und man auch jemanden hier hat, wenn was ist.
Dieser jemand ist Angelika Mantler. Die 64-Jährige sitzt vor den Toiletten an einem Tisch. Hinter ihr ein Schrank mit Klopapier, Mülltüten und Papiertüchern zum Nachfüllen. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein kleines Heftchen, in dem sie aufschreibt, welcher Schüler wann die 10 Cent bezahlt hat.
Wenn die Kinder kommen, wo es nicht ihm mit gut geht, ne, dann kommt er rein, mir geht's nicht gut, dann lasse ich ihn schnell auf die Toilette gehen. Ne? Die Kinder, die haben ja nicht immer 10 Cent dabei. Sag ich, dann kommt er morgen oder übermorgen, dann können das bringen.
Weggeschickt wird niemand. Und wer die 10 Cent nicht bezahlen will, kann eine der anderen Schultoiletten benutzen. Die werden einmal am Tag gereinigt. Frau Mantler dagegen guckt nach jeder großen Pause, ob etwas nachgefüllt oder sauber gemacht werden muss. Für Schulleiter Matthias Bosse ein Erfolgskonzept.
Weil es nachhaltig ist und effizient. Die überwiegende Anzahl von Schülerinnen und Schülern und auch Eltern finden es auch positiv. Alles andere funktioniert nicht so gut. Wir haben verschiedene andere Sachen auch probiert. Und bei den 10 Cent kann ich sagen, ich halte das eher für eine Art Gebühr als für eine Bezahlung. Und wenn man einmal mittags über den Schulhof geht, sieht man viele Mehrweg- und Einwegverpackungen, deren Pfand schon höher ist als die 10 Cent hier.
Den Vorwurf einiger Kritiker, man würde dadurch eine Zweiklassengesellschaft fördern, kann Bosse deshalb nicht nachvollziehen. Das Konzept funktioniere auch an zwei anderen Schulen im Kreis sehr gut, sagt er. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf als Schulträger begrüßt die Initiative der Schule ebenfalls und finanziert die Stelle der Toilettenfrau mit. Angelika Mantler macht diese Arbeit gerne und nimmt es mit Humor.
Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet und das ist doch hier besser.
Längst nicht so dreckig wie im Kuhstall und ein paar strahlende Gesichter als Dank gibt es auch.
Anna Spieß über eine Schule in Kirchhain, die zur Selbsthilfe gegriffen hat, um dann letztlich doch mindestens ein sauberes Klo zu haben in dieser Schule. Am Telefon Emily Dilchert. Hessische Landesschulsprecherin, Gymnasiastin aus Wiesbaden, etwa ein Jahr vor dem Abitur. Guten Tag, Frau Dilchert.
Hallo.
Die Selbsthilfephilosophie Eltern helfen beim Renovieren der Schule, die Schule stellt eine Klofrau ein, wie eben gehört, und die Schüler zahlen dann fürs Pinkeln. Wir machen ein Unterrichtsprojekt, das habe ich mal berichtet, und gründen eine Übungsfirma, die die energetische Sanierung des Schulhauses plant. Es gibt da viele kreative Ideen. Hilft sowas oder ist das aus Ihrer Sicht der ganz falsche Weg?
In meinen Augen ist es auf jeden Fall eine sehr nette Idee, wie man ja die Eltern und die Schülerinnen und die gesamte Schulgemeinde einbinden kann. Aber es sorgt nicht dafür, dass das Problem, das Grundproblem, was hier vorhanden ist, gelöst wird. Und es darf einfach nicht sein, dass das Land und vor allem auch die Kommunen da sparen, wo es absolut nicht geht. Und das ist bei der Bildung. Ich finde, es gibt nochmal den Eltern und den Schülern und den Lehrkräften eine Verantwortung, die sie eigentlich gar nicht tragen müssen. Es ist Aufgabe vom Schulträger und von den Kommunen, dafür zu sorgen, dass die Toiletten funktionsfähig sind und grundsätzlich, dass einfach Unterricht so durchgeführt werden kann. Es sind die Rahmenbedingungen, die gestellt werden müssen, damit Unterricht gut funktionieren kann und dass damit Familien, Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch der Unterricht, das gesamte Unterrichtsgeschehen auch belastet wird, das halte ich für grundlegenden falschen Ansatz. Außerdem ist ja auch diese Finanzierung von 10 Cent, das rechnet sich ja. Das können Schülerinnen und Schüler gar nicht leisten. Das ist ja vielleicht sogar das Taschengeld, was dann zum auf Toilette gehen benutzt wird. Das ist der falsche Ansatz.
Wenn Eltern sich engagieren und für die Schule in der Schule arbeiten gehen, ist das aber nicht eine ganz schlechte Idee, oder? Das bringt die Eltern ja zusammen und die Lehrer helfen vielleicht, die Schüler helfen vielleicht auch. So Selbsthilfe ist ja auch etwas, was zusammenschweißt.
Ja, auf jeden Fall. Also Selbsthilfe grundsätzlich will ich auch gar nicht schlecht reden. Ich halte es nur für falsch, die Verantwortung, die ja eigentlich bei den Kommunen liegt, dabei dann abzuwälzen und zwar auf die Ehrenamtlichkeit und darauf zu bauen, dass Eltern sich dann ehrenamtlich engagieren. Denn es kann nicht von allen Klassen von allen Schulen gleichermaßen geleistet werden. Dabei bleiben genau die Leute auf der Strecke, die sich das nicht leisten können. Ehrenamt braucht Zeit und es braucht auch das gewisse Kleingeld, dann vielleicht auch mal einen Klassenraum zu streichen. Wie es dann aussieht im Genauen, das ist ja dann auch immer noch mal abhängig von den Elternbeiräten. Aber ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz, da so eine große finanzielle Last auch abzuwälzen. Mhm. Das ist nicht richtig.
Sie meinen, einige Eltern können sich da vielleicht beteiligen, andere werden dann ausgeschlossen. Also es fördert nicht das Gleichgewicht in der ganzen Geschichte.
Richtig. Mhm. Bildung muss kostenlos sein für Schülerinnen und Schüler. Und manche Eltern können sich dann beteiligen und manche Eltern können sich dann nicht beteiligen. Und das sorgt einfach für ein Ungleichgewicht, auch in der Klassengemeinschaft. Und dann ist es ja auch nicht das, was wir möchten, dieses zusammenschweißende Teamgefühl, von dem Sie eben gerade gesprochen haben, das findet dann nicht statt. Mhm. Also es ist kontraproduktiv.
Wenn der Sanierungsstau jetzt aber so groß ist, wie er ist, was ist für Sie die größte und die wichtigste Baustelle? Wenn man jetzt nicht alles Geld für alle Maßnahmen gleichzeitig in die Hand nimmt, was muss zuerst geschehen? Das Gebäude, damit einem die Schule nicht auf den, das Dach nicht auf den Kopf fällt, oder erst der Lehrermangel und dann lieber in einem Provisorium unterrichten? Wie würden Sie gewichten, wenn Sie entscheiden müssten?
In meinen Augen sind es Probleme, die sich beidseitig bedingen. Also es kann kein funktionsfähiger Unterricht stattfinden, wenn die ganze Zeit der Putz von der Decke bröckelt. Also das funktioniert nicht. Allerdings funktioniert es noch weniger, in diesem maroden Schulgebäude zu sitzen und gar nicht erst Lehrkräfte zu haben, die einen im Zweifel unterrichten könnten. Also das, was wichtig ist, ist die Schulqualität insgesamt. Dazu gehören auch die Schulgebäuden, aber da gehören vor allem Dingen die Lehrkräfte dazu. Wir brauchen doch Wissensvermittlung. Und Wissensvermittlung reicht ja nicht nur von dem Fachwissen, sondern halt auch über diese pädagogischen und auch didaktischen Fähigkeiten, die Lehrkräfte nun mal mitbringen. Es ist wichtig, dass wir auf den Arbeitsmarkt und vor allen Dingen auch auf das spätere Leben von uns vorbereitet werden. Und dazu gehört es halt, dass nicht an den Lehrkräften gespart wird, weil die vermitteln uns nun mal das Wissen und wir müssen ja auch in die Schule gehen. Also ja, Bildung ist da wichtig für uns, damit wir auch vorbereitet werden. Es bedingt sich so ein bisschen, dass wir ein Konzept brauchen dafür, was beides so ein bisschen vereint.
Das ist wohl richtig, ja. Das ist evident, aber irgendwie scheint es den Politikern in den letzten 10, 20 Jahren verloren gegangen zu sein. Weil Sie gerade von der pädagogischen Qualität der Lehrkräfte gesprochen haben, sind Sie von der überzeugt?
Ja, überzeugt, mehr oder weniger vielleicht. Ich denke, es gibt Lehrkräfte, die gestalten unglaublich guten Unterricht. Die versuchen wirklich mit Gruppenarbeit und mit dem, was Schülerinnen und Schüler mitbringen, mit den Fähigkeiten, das Beste aus dem Unterrichtsstoff herauszuholen. Aber ich sehe auch, dass es Lehrkräfte gibt, die sich sehr, sehr stark ans Buch halten, wo kein aktueller Themenbezug mehr da ist und wo man sich im Endeffekt fragt, wozu lernen wir das gerade hier? Und wenn ich dann Lehrkräfte auch frage, wozu brauche ich das später im Leben? Naja, dann höre ich häufiger oder immer häufiger, gerade wenn es Richtung Abitur geht, naja, das brauchst du für die Abi-Prüfung. Mhm. Ich finde, da geht halt so ein bisschen dieser Lehrbezug verloren, weil ich lerne ja nicht nur für das Abitur, sondern ich lerne ja vor allen Dingen auch für mein Leben. Lebenslanges Lernen, das wird uns in unserem Leben, in unserer Generation total häufig noch begleiten. Und ich finde, da lässt die Schulqualität aktuell etwas nach. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Verbesserung wünschen, gerade im Hinblick auf die Landtagswahlen. Ich denke, da ist noch Nachholbedarf.
Hermine Dilchert, die hessische Landesschulsprecherin, Gymnasiastin aus Wiesbaden, etwa ein Jahr vor dem Abitur, vor dem richtigen Leben. Danke Ihnen.
Herr und Frau Thomsen, schön, Sie wiederzusehen. Sie wollten mit mir über Ihren Malte sprechen. Was kann ich für Sie tun?
Haben Sie was gegen unseren Sohn?
Wie kommen Sie denn darauf? Nein, im Gegenteil. Ihr Malte ist einer meiner besten Schüler.
Hörst du? Sie tut's schon wieder. Einer meiner besten Schüler. Sie relativiert die Leistung unseres Kindes mitten in unser Gesicht.
Das ist eine Unverschämtheit. Genau die gleichen Frechheiten wie in diesem Zeugnis hier.
Aber das ist ein fast perfektes Zeugnis.
Ja, ja. Ein fast perfektes Zeugnis. Malte ist für sein Alter geistig äußerst weit entwickelt. Musisch ist er sogar der Beste seiner Jahrgangsstufe. Schwammiger geht es doch nicht.
Aber das alles ist positiv.
Dieses Zeugnis ist eine Unverschämtheit für einen Siebenjährigen.
Einer meiner besten Schüler. Für sein Alter. Musisch der Beste seiner Jahrgangsstufe. Ja, mit anderen Worten, er ist nicht Ihr bester Schüler? Wenn er ein Jahr älter wäre, dann würden Sie ihn wahrscheinlich als grenzdebil bezeichnen.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte damit ausdrücken, dass Ihr Sohn ein ganz tolles Kind ist.
Aber ein toller Mensch ist er nicht, oder was?
Ach, mit solchen Formulierungen können Sie vielleicht Eltern von Hartz-IV-Kindern einholen, deren Kinder Geigenstunden mit Sozialamtgutschein bezahlt bekommen, aber nicht uns.
Sie schreiben hier mit keinem Wort, dass unser Malte das absolut tollste Kind ist.
Gut. Malte ist das absolut tollste Kind. Ist das Problem damit gelöst?
Wir wollen das schriftlich.
Bitte sehr. Malte, ist das absolut tollste Kind
der Welt.
Gut. Malte ist das absolut tollste Kind der Welt.
Wieso nicht des Universums? Finden Sie etwa, dass Malte dümmer ist als irgendwelche Viren aus dem All?
Gut, Malte ist das absolut tollste Kind der Welt und des Universums. Jetzt zufrieden?
Oh, das ist ja toll. Malte ist das absolut tollste Kind der Welt und des Universums.
Ah. Na. Dann wollen wir den kleinen Scheiß einmal vom Ballett abholen und der kleinen Tucke das höchstpersönlich mitteilen.
Ach komm, lass, das muss er doch gar nicht wissen. Dumm wie der ist, weiß er doch gar nicht, was das Universum ist.
Kinder.
Danke, Engelke und Partner beim Elternsprechtag. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Phänomen des deutschen Bildungswesens, zum plötzlichen Auftreten von Schülern. Es ist noch nicht ganz erforscht, wie es dazu kommen kann, aber die Kinder leben offenbar jahrelang unter uns und beschließen dann plötzlich kollektiv in einem bestimmten Alter, Schüler werden zu wollen und drängen dann in die Grundschulen, die es gar nicht gibt, weil damit ja niemand rechnen konnte. Das Ganze wiederholt sich dann wenige Jahre später, wenn die Kinder, die eben noch friedlich als Grundschüler einigermaßen versorgt in den Schultag hineingelebt haben, plötzlich auf weiterführende Schulen wechseln wollen, die es natürlich auch nicht gibt, weil auch damit niemand gerechnet hatte. Wer sich mitten im Schülerleben so willkürlich umentscheidet, der darf sich dann aber auch nicht beschweren, wenn er nicht gleich in der Nähe eine Schule findet. Schließlich kann die Stadt nicht überall, wo Schüler leben, einfach so Schulen bauen. Also kommt es dann schon mal zu den sogenannten Zuweisungen. Und das alte Sprichwort bewahrheitet sich, Schulzeit ist Reisezeit. Aus der Zuweisungsmetropole Frankfurt, Saskia Klingelschmidt.
Also für uns war es am Anfang ein richtiger Schock.
Familie Soluaga aus Frankfurt-Nordend hat vor einem Jahr erfahren, welche weiterführende Schule ihr Sohn ab der 5. Klasse besuchen soll.
Wir haben eine Woche gebraucht, um das Camillo mitteilen zu können, dass er hier zugewiesen worden ist. Mit der Zeit haben wir uns aber daran gewöhnt. Camillo ist derjenige, der ja halt jeden Morgen fahren muss. Und mittlerweile hat er das ja auch so angenommen.
Statt des gewünschten Gymnasiums mit Sprachenspezialisierung musste Camillo auf die KGS, die Kooperative Gesamtschule Niederrath in Frankfurt. Tägliche Fahrzeit hin und zurück bis zu 1,5 Stunden. So wie Familie Soloaga geht es in diesem Jahr rund 600 anderen Familien, die die weiterführende Schule für ihre Kinder frei wählen wollen, aber nicht können. Nicht nur für die Schüler, auch für die Familien und das Zusammenleben bedeutet das Stress, sagt Laura Soloaga.
Je nachdem, wie der Verkehr ist, muss Camillo auf mich warten 1 Stunde, weil ich das ja nicht rechtzeitig schaffe, die Geschwister abzuholen und zu Hause zu sein. Wenn er aber in der andere Schule gegangen wäre, wäre das auf meinen Weg gewesen. Das heißt, ich hätte alle Kinder mal sammeln können und so wären wir halt alle zusammen nach Hause gegangen.
Das Problem ist kein neues. Seit einigen Jahren setzen diese Schulzuweisungen, also der Wechsel in die 5. Klasse, Eltern und Kinder immer wieder unter Druck. Um sich gegen diese teils willkürlich aussehende Verteilung durch das staatliche Schulamt zu wehren, hatten vor 2 Jahren noch viele Eltern eine Klage erwogen. Miriam Rose ist Anwältin für Schulrecht in Frankfurt.
Dadurch, dass wir da viele Erfolge erzielt haben durch ein taktisches Vorgehen, hat das Schulamt Frankfurt das Schulverfahren komplett umgestaltet und hat angewiesen, dass die Grundschulen keinerlei Informationen mehr preisgeben dürfen. Gibt es den Schulplatz, gibt es den nicht, um eben diese Rechtsschutzverfahren zu verhindern.
Und diese Umstrukturierung im Auswahlverfahren ist auch der Grund, wieso eine Elternklage gegen die Platzverteilung so schwierig geworden ist. Dazu die Fachanwältin Miriam Rose.
Weil man, so wie das Auswahlverfahren jetzt existiert, keine Möglichkeit gebietet, Auswahlfehler in dem Schulauswahlverfahren überprüfen zu können.
Die Verteilung der Kinder auf weiterführende Schulen ist komplex. Eltern müssen ein Anmeldeformular ausfüllen, auf dem sie ihre Wunschschule angeben. Ist diese bereits voll, greift normalerweise der Zweitwunsch. Ist auch diese Zweitwunschschule komplett ausgelastet, entscheidet und verteilt das staatliche Schulamt. Dabei wird in Betracht gezogen, wie weit der Schulweg ist, beziehungsweise welcher Bildungswunsch der Eltern vorliegt, sprich Gymnasium oder nicht. Laut Mama Laura Soloaga hat sich ihr Sohn Camillo an das Fahren durch die Stadt gewöhnt. Auf dem Weg zur Schule passiert er auch den Frankfurter Hauptbahnhof. Für sie und die anderen Mütter ein gefährlicher Platz.
Camillo hat in das ganze Jahr nicht einmal einen Klassenkamerade nach Hause gebracht. Das Kind wohnt hier und im Winter, wenn es dunkel ist, kann man nicht ein Kind zumuten, dass er durch Frankfurt fährt und vor allem über der Hauptbahnhof. Da macht man sich Gedanken, dass das soziale Leben meines Sohnes nicht mit den Kindern aus der Schule stattfinden kann.
Camillo hat Glück. Durch Zufall ist sein bester Freund in seine Nähe gezogen und besucht auch die KGS Niederrath. So können sich wenigstens die beiden Jungs außerhalb der Schulzeit treffen. Vielen anderen Kindern bleibt dafür nur das Wochenende.
Saskia Klingenschmidt über die Schülerverschickung innerhalb Frankfurts. Bei mir im Studio Eckhard Garthof, Vorsitzender des Stadtelternbeirates Frankfurt mit einem Kind in der Grundschule und einem in der weiterführenden Schule. Guten Tag.
Guten Tag.
Muss Ihr Älterer auch 1,5 Stunden durch die Stadt fahren, um zu seiner weiterführenden Schule zu kommen?
Nein, der kann direkt mit der Straßenbahn von seiner Endhaltestelle Balduinstraße durchfahren zur weiterführenden Schule. Dauert ungefähr 1/2 Stunde, je nachdem. Ob auch mal jemand falsch parkt, dann ist die Straßenbahn halt auch mal länger unterwegs. Aber im Großen und Ganzen geht das
relativ. Und Sie haben sich das auch so gewünscht? Sie wollten, dass er dahin geht?
Wir haben uns das so gewünscht und es hat auch geklappt. Wir haben natürlich auch geschwitzt, wie alle anderen.
Gut, bei Ihnen hat es geklappt. Wie erklären Sie sich diesen Stadttourismus der Schüler?
Es liegt einfach daran, dass es eben nicht genügend Schulen vor Ort gibt. Also da ist einfach in der Vergangenheit geschlafen worden. Jetzt wird nachgeholt, aber das geht halt nicht von 0 auf 100.
Das heißt, man hat die Schulen nicht da gebaut, wo die Schüler wohnen?
Man hat eben Neubaugebiete oder auch Nachverdichtungen gemacht, aber sich am Anfang erstmal keinen Gedanken gemacht, wo gehen die Schüler dann später hin.
Mhm. Ist das die Vogel-Strauß-Politik, also Kopf in den Sand gesteckt, oder was, oder ist das einfach ein Versäumnis aufgrund von Geldmangel? Fehlten die Grundstücke? Was ist das?
Ich würde sagen, das ist einfach zwischen den politischen Parteien zerrieben worden, sozusagen, weil es sind ja Grundstücke verkauft worden, fleißigst von allen möglichen, und wurde nie drüber nachgedacht,
dass man es vielleicht für eine Schule brauchen könnte.
Genau. Mhm.
Was ist jetzt die Folge dieses Schulgebäudemangels und des gleichzeitig zu bewältigenden Sanierungsstaus? Gibt es da viele Provisorien? Also man muss dazu sagen, Frankfurt ist eine der Städte in Deutschland, wo am meisten Zuzug ist. Also es ist eine sehr dynamische Situation,
ja,
um also, es vorsichtig auszudrücken.
Ja, na, ich laufe schon, bin jetzt 4 Jahre im Stadtelternbeirat und laufe schon seit 4 Jahren eigentlich fast jedem Stadtverordneten nach und möchte gerne einen Beschluss haben, dass bei jedem Neubaugebiet zumindest mal für eine weiterführende Schule auch ein Grundstück vorgesehen wird. Weil das Problem ist natürlich einfach, die Schüler sind da, die fallen ja nicht vom Himmel. Und
irgendwie doch scheinbar.
Scheinbar doch. Doch, ja, es ist jedes Jahr verwunderlich, immer wieder neue Zahlen, neue Schüler. Und das Problem ist einfach, wir haben jetzt quasi die Generation Container, weil das geht jetzt los auch, dass die Grundschulen in Containern entstehen, weil wir eben auch verwunderlicherweise neue Grundschulkinder haben.
Das heißt, was Frau Professor Wulff vorhin am Anfang der Sendung gesagt hat über Bauen für ein neues Lernkonzept, in Gruppen lernen, diese Schul-, also Lehrhäuser oder so, das ist alles in weiter Ferne.
Das gibt's gar nicht. In weiter Ferne. Also im Prinzip die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, in die Grundschule, ein Grundschulleben für die Kinder dauert 4 Jahre, ein Schulneubau, wenn es schnell geht, 6 Jahre, dann können Sie ja ausrechnen, wenn die im Container anfangen, die werden nie ihre fertige Schule sehen. Bei den weiterführenden Schulen, wenn sie 6 bis 8 Jahre rechnen, wir sind jetzt wieder zurück ja mit G9 fast mit allen Schulen, können sie auch davon ausgehen. Also wenn alles gut geht und das Kind in der 5. Klasse in den Container zieht und schon angefangen worden ist zu bauen, schafft es vielleicht noch sein Abitur in der neuen Schule zu machen.
Das heißt, das Leben findet im Provisorium statt und das heißt aber auch, erstmal muss das Provisorium auch gebaut werden, dafür braucht es auch einen Platz. Das heißt, Frankfurt baut zurzeit, und das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, es wird in anderen Kommunen auch so sein, jede Schule 2-mal?
Genau, ja, aktuell jede Schule 2-mal. Manche, so wie das Adorno-Gymnasium, Gymnasium Nied, zieht ja gerade, nächstes Jahr soll es ja umziehen, von Höchst, ist ja nie in Nied angekommen, an den Unicampus, also auf die Philipp-Holzmann-Schule, wieder in ein Provisorium, um dann irgendwann mal im endgültigen Standort anzukommen.
Das heißt, es gibt nicht nur Schülertourismus, es gibt auch Schultourismus. Also ganze Schulen ziehen durch die Stadt.
Genau.
Sie sind Immobilienökonom. Das habe ich vorhin verschwiegen von Beruf. Also so ein Schulelternbeirat hat ja auch einen Beruf. Was denken Sie jetzt von Ihrer Profession her?
Also, dass da einfach in der Vergangenheit sehr sträflich eigentlich mit dem Eigentum Frankfurts umgegangen ist und auch jetzt immer noch Grundstücke verkauft werden, ob jetzt vom Land oder auch von der Stadt, die eigentlich für Schulbauten nutzbar wären. Mhm. Und ich meine, so langsam kommt die Einsicht auch bei der Stadt an, dass man zum Beispiel auch über eine Schule durchaus auch noch andere Nutzung machen kann, wenn die Grundstücke eben teurer sind. Also spricht ja nichts dagegen, zum Beispiel auch ein Stadtschulamt über eine Schule zu betreiben. Und natürlich sind die Grundstücke teuer. Dann
hätten die mal eine Anbindung an den Alltag der
auch
Schüler,
das,
den sie
ja
mitbestimmen. Ja.
Ja. Und das ist natürlich genau das Thema. Ich muss eben gucken, und da die Vergangenheit eben so ist, dass vieles verkauft, vieles verschlafen wurde, muss ich halt jetzt mehr Geld in die Hand nehmen. Aber die Lösung kann nicht sein, dass ich irgendwo ganz weit draußen für Schulen irgendwas baue und dann die Kinder immer verschiffe.
Es gibt also aber noch Grundstücke innerhalb der Stadtgrenzen. Das ist ja in vielen Kommunen so. Also es gibt Ausnahmen. Leipzig hat gleich alles verkauft. Also da ist es, glaube ich, schlimmer. Aber in Frankfurt ist das ja nicht so. Es gibt auch noch Baustellen, Grundstücke, die dem Land gehören und auch dem Bund gehören. Die würden Sie sagen, sagt jetzt der Immobilienökonom, muss man mal beisammenhalten.
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, bestes Beispiel war ja jetzt aktuell Polizeipräsidium verkauft worden. Nebendran ist die Realschule, die eigentlich noch nie eine Turnhalle hatte. Wir haben dann ganz massiv interveniert vom Stadtelternbeirat auch. Also jetzt ist zumindest mal die Turnhalle rausgekommen aus dem Stückchen Grundstück, was verkauft worden ist. Aber es wäre mit Sicherheit auch machbar gewesen, bei so einem Objekt zu sagen, okay, ihr dürft ein bisschen höher bauen, dafür gibt's halt unten 4 Geschosse Schule oder 3.
Ja. Für Nicht-Frankfurt, das ist ziemlich genau mitten in der Stadt, dieses alte Polizeipräsidium. Ein ziemlich großer Gebäudekomplex, der da jetzt weg ist, sozusagen, genau, für die Stadt keinen Entwicklungsraum mehr hat. Recht herzlichen Dank, Eckhard Gartow. Ich glaube, wir haben gelernt, dass mit etwas weiterer Voraussicht, als es in der Vergangenheit war, einiges besser wäre.
Auf jeden Fall.
Danke Ihnen.
Danke auch.
Ich gehe dann mal zu Lukas.
Hast du die Mathehausaufgaben denn schon fertig?
Ja, bis später.
Nee, Florian, bevor du gehst, will ich doch noch mal kurz drüber gucken.
Ein Radfahrer fährt in einer Stunde 20 Kilometer. Wie viele Kilometer legt er in 2,5 Stunden zurück?
50 Kilometer. Hab ich doch dahin geschrieben.
Nicht hier einfach immer so husch husch hinschreiben. Immer erst ganz genau den Sachverhalt studieren. Hier geht es um einen Radfahrer, der in einer Stunde 20 Kilometer fährt. Wie viele Kilometer legt er in 2,5 Stunden zurück? Also das Niveau hat bei euch ganz schön angezogen. Ehrlich. Lukas, der Florian schafft das heute nicht mehr. Wir sitzen immer noch an den Mathehausaufgaben. Ihr seht euch ja morgen wieder. Tschüss. Schöne Grüße.
Och Mann, Mami.
Die Hausaufgaben gehen vor. Also, hast du die Frage überhaupt verstanden? Ein Radfahrer. Das ist nicht ohne. Okay, hier sind 20 Becher für die 20 Kilometer, die der Mann in der ersten Stunde fährt. Und hier nochmal 20 Teller für die, die in der zweiten fährt. Jetzt zählen wir erstmal alles zusammen, damit wir schon mal wissen, wie viele Kilometer er in 2 Stunden fährt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich bin verzählt. 1, 2, 3, 4. Das kann nicht sein, dass die euch in der Schule mit dermaßen schweren Aufgaben quälen. Jetzt reicht's.
Na, was macht ihr denn da?
Du brauchst dich gar nicht erst ausziehen. Wir müssen zu Florians Mathelehrerin. Der Arme wollte heute eigentlich spielen gehen, aber wir sitzen jetzt schon den ganzen Tag über der Matheaufgabe. Die ist dermaßen schwer. Das kann nicht sein, dass sie unseren Kindern die ganze Freizeit stiehlt. Los, komm, lass uns gehen. Und wenn wir zurückkommen, dann gucke ich mir Erdkunde an.
Martina Hill und die Mathehausaufgaben. Einstürzende Schulbauten, was die Bildung wert ist. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Natürlich können Sie uns nachhören, wie immer bei hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Dort finden Sie uns als der Tag, und zwar der von hr2, das Original, nicht die anderen. In dieser Woche bedanken sich, dass wir in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Karin Fuhrmann, Hadice Haruna, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.